So, ich hoffe, ihr habt einander auch ein paar gute Erlebnisse berichten können. Wo Menschen euch liebevoll begegnet sind. Weil das tut immer richtig gut. Ist absolut ermutigend. Manchmal ist es so ganz unscheinbar. Mein Erlebnis kam von gestern. Ich habe am frühen Nachmittag einen Anruf gekriegt von einer meiner Enkelinnen. Opa, kommst du mit zum Skispringen gucken? Und die wissen, dass, wenn es geht, schaue ich tatsächlich immer wieder mal so die einzelnen Schanzen mir an und kam dahin, bin begrüßt worden, habe mich aufs Sofa gesetzt und kaum saß ich aufs Sofa, ist so die Mittlere direkt an mich herangeschnuckelt, hat den Arm um mich gelegt und hat einfach da eine Zeit lang gesessen und mitgeguckt und sich angelehnt. Für mich war das eine wunderschöne, liebevolle Begegnung, die ich genossen habe. Das ist einfach schön, sowas zu erleben. Ja, die Fragen, die ich euch mitgegeben habe. Wie wird denn die Liebe in diesen Texten beschrieben? Hat jemand von euch Mut, so ein bisschen zu sagen, was er herausgefunden hat, was bei euch dran war? Was war so das Merkmal, das ihr herausgefunden habt? Diese Liebe, wie sie in diesen Texten beschrieben wird. Mhm. Ja. Ja. Immer Lernende, ja. Ich denke, da werdet ihr zustimmen, ja. Ja. Eine Liebe, die ohne Jesus gar nicht passieren kann. Sehr gut, treffend, ja. Frucht. Ja. Mhm. Ja. Ja, genau. Also es ist schon eine einzigartige Liebe und ihr merkt schon, es passt nicht sonst zu dem, was wir umgangssprachlich sonst oft von Liebe verstehen, was wir sagen. Da ist unser deutscher Sprachschatz echt arm. Das Griechische kennt vier Worte für Liebe insgesamt. Meistens kennen wir drei, aber es sind tatsächlich vier Worte, die es für Liebe gibt. Und das eine ist für uns immer geläufig. Klar, es gibt die familiäre Liebe untereinander. Und diese familiäre Liebe, die wir kennen, jetzt muss ich nochmal gucken, Artikel, ich müsste hier sein, Storage, glaube ich, heißt sie, und ist die Liebe, die es in der Familie zwischen Eltern und Kindern gibt und Kindern und Eltern. Dann gibt es die Liebe zwischen den Paaren, geschlechtliche Liebe, Eros, die da zusammenhängt, und die Leidenschaft, die man für etwas hat. Philia oder auch die geschwisterliche Liebe zueinander, wenn Freunde sich gerne mögen. Aber eigentlich ist es eine Leidenschaft, etwas auch gerne tun, viel stärker noch ein Hingezogensein. Und dann diese Agape. Und die Agape ist mehr eine Liebe, die eben nicht menschenmöglich ist. Aber die eindeutige Grundregeln hat. Im Philipperbrief heißt es bei Paulus im Vers 2, darüber freue ich mich, vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren Vorteil. Kommt der Römerbrief durch, da ist es auch nochmal beschrieben. Lutherdeutsch sagt, keiner schaue nur auf sich selbst, auf das eigene, sondern auch auf das, was des anderen ist. Fällt mir immer eine Anekdote dazu ein, ich kann es nicht verhindern, weil es sich einfach mal in meinen Kopf festgesetzt hat. Einer meiner Kommilitonen hat mal gesagt, als dieses Zitat fiel, keiner schaue nur auf sich selbst, sondern auf das, was des anderen ist. Das mag der, ja, das ist ja das Problem. Neid. Ich will immer mehr haben. Nee, aber es geht tatsächlich darum, ich nicht zuerst, sondern ich gucke auf den anderen und die anderen. Und ich habe euch noch mal ein paar Bilder mitgebracht, bei denen ich finde, dass das gut zum Ausdruck kommt, wo man ruhig mal ein Bild anschauen kann und nachdenken darf. Nerle Neumann hat dieses Bild dieser zwei Gestalten gezeichnet, die sich gegenüberstehen. Und diese Liebe, Agape, ist immer Begegnung. Man begegnet sich auf Augenhöhe. Man begegnet einander. Es ist nie eben nur ich, sondern es ist immer der andere mit drin und im Gesichtsfeld. Fand ich sehr spannend. Eva Jung, auch ein ganz interessantes Bild, hat das Wort Liebe, Love, in Revolution entdeckt. Wow. Und wenn man sich vorstellt, wenn wir alle diese Liebe, den anderen zu sehen und zu achten, leben würden und so perfekt könnten, es wäre absolut revolutionär für diese Welt. Aber ich glaube, dass Jesus genau das gemeint hat im Johannesevangelium, als er sagt, ich gebe euch dieses neue Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Weil das ist revolutionär. Das ist völlig was anderes, als die Welt sonst kennt, die immer guckt, wo komme ich selber gut weg. Und verstehe ich auch. Wir Menschen sind von Kindheit an Menschen, die bedürftig sind, die gucken müssen, wie sie durchs Leben kommen, die ständig gefährdet sind. Ja? Also eigentlich haben wir in dieser Welt ja so viele Feinde, nicht nur geistliche Feinde. Da musst du schon gucken, wo du bleibst. Wenn du nicht auf dich achtest, kommst du schnell unter die Räder. Und das war schon damals immer so. Menschen lebten im Grunde gefährlich. Die zwei nächsten sind für mich so eine Zusammenfassung. Das ist einmal 1. Korinther 13. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und im Hintergrund ist dieser Text aus 1. Korinther 13. Ohne Liebe ist alles nichts. Du brauchst sie. Und es ist gut zu wissen, dass wir sie brauchen. Es ist gut, um den Mangel zu wissen. Aber es ist gut auch zu wissen, dass es eine Frucht ist. Aber nicht nur das, es ist auch eine Gabe. Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also wenn du in diesem Geist Gottes unterwegs bist, immer ein langjähriger Freund und Vorbild in meinem Leben hat immer gesagt, immer vom Bild her der Antenne, noch vom Radio, immer die Antenne geputzt halten, immer auf Empfang bleiben. Also, heute muss man sagen, nie ausschalten. Immer auf Empfang bleiben. Das ist richtig gut, um das zu leben. Und das letzte Bild hat mich wahrscheinlich wegen der Aktualität, die ich empfinde, schon sehr berührt. Demonstranten und Polizisten, wenn die sich in Liebe begegnen, jeder hat seinen Auftrag, jeder hat sein Anliegen. Und wir wissen, wie schnell sowas eskaliert. Und wenn die sich in Liebe begegnen, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, dann würden wir, denke ich, an vielen Stellen gut weiterkommen miteinander. Auch mit unterschiedlichen Meinungen. Ja, Liebe. Wie schwer diese Liebe ist, hat die Gemeinde in Korinth erfahren. Und auch wir werden lernen müssen, in diesen Jahren an vielen Stellen mit diesem Geist Gottes verbunden zu sein, zu sagen, Gott, an dir haben wir die Liebe gesehen. An dir, Jesus. Du hast diesen Heiligen Geist gegeben. Es gibt einen Zugang zu dieser Liebe, aber sie ist immer Entscheidung. Und das ist der Hauptaufruf, finde ich. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich muss mir auf jedem Weg, bei allem, was ich tue, bewusst sein, ich muss mich entscheiden und ich kann mich entscheiden. Wie will ich reagieren? Und das ist Üben. Wir sind nun mal Lernende. Von allein kommt nichts, leider. Doch, manche schon. In der Schule habe ich manchmal den Eindruck gehabt. Aber meinen Kindern mussten wir, gut, die lernen laufen, aber regelmäßig Zähneputzen müsst ihnen beibringen, anständig anziehen, irgendwie, dass das passt, musst ihnen beibringen. Du musst ihnen so viel beibringen. So ganz einfach von allein. Schwierig. Wir Menschen müssen vieles lernen in unserem Verhalten. Und das gilt auch für diese Liebe, damit unterwegs zu sein. Ja, und dann feiern wir heute Abendmahl. Bei der Predigtvorbereitung war ich dann erstaunt, überrascht und dankbar über einen Satz und eine Definition von Agape, wie sie sich in der Urgemeinde ausgewirkt hat und wie wir sie in der Bibel finden, gerade in diesem ersten Korintherbrief. Da schreibt Dorothea Sölle, das Wort Agape stammt aus der Tradition des geschwisterlichen, geteilten Essens. Wie zum Beispiel Abendmahl und heute zusammen essen. Passt haargenau. Gemeinsam essen in der Feier des Abendmahls. Und Abendmahl war ja damals nicht nur wie wir das am Brot brechen, sondern war richtig Essen. Und zu diesem Essen gehörte dann auch mal das Lesen dieser Worte, dass Christus sich für uns hingegeben hat. Das gehörte dorthin und sie schreibt, Agape bedeutete Sklavinnen und Herren, Färberinnen, die den Gestank der Tierhäute nicht los wurden, und Geschäftsinhaber, jüdische und griechische Menschen, Ortsansässige und Fremdlinge teilten miteinander, was sie zu essen hatten, in der Feier des Glaubens. Das Wort meint die bedingungslose, alles umfassende Liebe, die aus Gottes Liebe zu uns erwächst. Ja, und wir feiern auch nachher gleich Abendmahl. Ich habe euch eine Übersetzung von Ludwig Albrecht mitgebracht, denn Übersetzungen ins heutige Deutsch gibt es jetzt nicht erst seit guter Nachricht, sondern die gibt es schon lange vorher. Und ich habe sie von einem Pastorenkollegen, der schon lange, lange jetzt beim Herrn ist, mal in die Hand gedrückt bekommen. Und ich finde es sehr spannend, was er zum Abendmahl schreibt. Oft lese ich ja nur diese Einsetzungsworte. Aber ich setze mal ein bisschen vorher ein und lese mal ein bisschen mehr. Wenn ihr zusammenkommt, dann könnt ihr das Mahl des Herrn nicht mehr in angemessener Weise feiern. Denn wenn ihr euch zu Tisch setzt, so isst jeder die Speise, die er mitgebracht hat, für sich allein. So kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere auch schon betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt ihr die Armen beschämen? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? Das kann ich ganz sicher nicht. Ich habe es vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. In der Nacht, wo der Herr Jesus verraten ward, nahm er Brot, dankte, brach es und sprach, das ist mein Leib, der euch zum Heil dient. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl auch den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer nun in unwürdiger, also unangemessener Weise, indem er einfach vorher alles selber isst und sich zu viel Alkohol einflößt, in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Kelch trinkt, der vergiftet sich an des, der vergreift sich an des Herrn Leib und Blut. Darum prüfe sich jeder und dann esse er erst von dem Brot und trinke erst den Kelch. Denn wer da isst und trinkt, ohne den Leib des Herrn zu unterscheiden, der zieht sich durch sein Verhalten ein göttliches Strafgericht zu. Und deshalb sind auch so viele Schwache und Kranke unter euch. Und manche sind schon entschlafen. Wenn wir uns selbst recht beurteilen würden, so würden wir nicht gerichtet. Werden wir aber von dem Herrn gerichtet, so soll das zu unserer Erziehung dienen, damit wir nicht mit der ungläubigen Welt verdammt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, wartet aufeinander, wenn ihr zum Mahle zusammenkommt. Wer Hunger hat, der esse vorher zu Hause, damit ihr nicht durch eure Zusammenkünfte ein Strafgericht Gottes über euch bringt. Alles andere will ich euch sagen, wenn ich dann komme, meint Paulus.